Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die Missbrauchsskandale in den christlichen Kirchen sorgen weltweit für Schlagzeilen, Empörung und Austrittswellen. Dabei hat das Thema Machtmissbrauch alle Glaubensgemeinschaften erfasst, auch den Buddhismus. In den letzten Jahren traten zwei spirituelle Leiter der großen tibetisch-buddhistischen Organisationen Rigpa und Shambhala zurück. Außerdem wurde ein Zen-Priester aus Deutschland wegen mehrfachen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt. Hohe Geistliche sind also von der vierten edlen Wahrheit, dem edlen, achtbaren Pfad, abgewichen. Mechthild Klein hat sich mit den Fragen beschäftigt, ob es sich dabei um Einzelfälle handelt und welche Rolle auch in buddhistischen Organisationen die Strukturen, die Machtstrukturen spielen.
In manchen buddhistischen Gruppen ist Kritik unerwünscht. Man will die gute Sache des Buddhismus nicht schlecht machen, nicht gefährden. Dabei gibt es einiges zu kritisieren und zu überdenken, besonders wenn es um Machtmissbrauch, Indoktrination oder Ausbeutung der eigenen Mitglieder geht. Wer öffentlich den Meister kritisiert, der ist draußen, hört man oft. Aber es gibt auch subtilere Mittel, interne Kritiker loszuwerden.
Ich kann Ihnen da so eine Aussage von einem Probanden, einer Probandin kurz zitieren. Die sagte, meine Person wurde entsprechend lächerlich gemacht, als psychisch eigenartig dargestellt. In der Regel geschah dies mit den meisten Dissidenten und Anführungszeichen. Das war mit ein Grund zu gehen. Irgendeine Form von Ethik fehlte völlig. Richtig war das, was im Sinne des Meisters war oder dafür gehalten wurde. Generelle Dialogverweigerung könnte man es nennen.
Das Zitat stammt aus der Feldforschung von Miriam Anders von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie ist promovierte Psychologin und Tibetologin und forscht seit August 2018 über Gesundheit und Stress in buddhistischen Gruppen in Deutschland. Sie erhebt ihre Daten mit Hilfe von Fragebögen.
Ich gehe nicht direkt in Gruppen hin, sondern versende die Fragebögen mit E-Mails und führe dann mit Einzelpersonen auch noch Gespräche, wenn die zum Beispiel von Ausbeutung, von Indoktrination oder Machtmissbrauch betroffen sind.
Das Bewusstsein für Machtmissbrauch wächst in buddhistischen Gemeinschaften nicht schneller als in christlichen Kirchen. Der Dachverband Deutsche Buddhistische Union ist ein traditionsübergreifender Interessenverband von mehr als 60 Einzelverbänden. Er versteht sich als die Stimme der deutschen Buddhisten. Eigentlich müsste er die betroffenen Mitgliedsverbände ermahnen oder ausschließen, wenn es zu Machtmissbrauch kommt. Seit November 2018 gibt es im Dachverband zwei ehrenamtliche Ombudsfrauen, die Ansprechpartnerinnen für Missbrauchsfälle in buddhistischen Gemeinschaften sind. Beide Ombudsfrauen gehören buddhistischen Gemeinschaften an und sind therapeutisch tätig. Beide lehnten ab, mit Deutschlandfunk Kultur für diesen Beitrag über ihre Arbeit zu sprechen. Begründung: Sie wollten erst mehr Erfahrungen in ihrer neuen Aufgabe sammeln. Vielleicht hilft der Blick von außen weiter. Die Tibetologin Miriam Anders hat 10 Jahre lang in Nepal den Buddhismus studiert und wundert sich über den unkritischen Umgang mit Lamas und Gurus in Europa.
Im Grunde ist so ein Punkt, an dem sich Konflikte kumulieren, dass sehr hierarchische Strukturen aus Asien, häufig mit Männern an der Spitze, hierher unreflektiert kopiert wurden. Und diese Kopien, mit denen umzugehen, das ist jetzt eine große Herausforderung.
Die Lehrer-Schüler-Beziehung und spezifische Gruppendynamiken werfen immer wieder Probleme auf. Im Buddhismus gibt es die Gefahr, dass der Lehrer, der den Schüler ja zum Erwachen führen soll, dass dieser Meister als unantastbar gilt. So kommt es, dass Fehler nicht gesehen, Ausbeutung und Manipulation nicht erkannt werden, glaubt die Forscherin.
Meine Forschung zielt ja im Grunde zu verstehen, welche psychischen Mechanismen laufen da ab. Wie läuft Manipulation ab? Wie wirkt sich das auf die Gesundheit von Personen aus?
Aus ihrer bisherigen Forschung geht hervor, dass es in Gruppen mit starken Hierarchien auch vielfältige Möglichkeiten zur Manipulation gibt. Durch die Meister oder ihre lokalen Vertreter selbst. Hellhörig sollte man werden, wenn die eigene Organisation als erhaben über andere dargestellt wird, wenn der Lama über allen stehen soll. So könne auch Gruppendruck erzeugt werden, der in finanzielle Ausbeutung münden kann, sagt Miriam Anders. Zum Beispiel, wenn neue kostspielige Statuen angeschafft oder ein neues Zentrum gebaut werden soll. Durch die Gruppendynamik können Grenzüberschreitungen stattfinden, die den Mitgliedern nicht bewusst werden.
Leute beginnen häufig mit einem sehr hohen Idealismus und im Laufe der Zeit verlieren sie dann zum Beispiel ihre eigenen Ziele aus den Augen, mit denen sie ursprünglich hineingegangen sind, und identifizieren sich immer mehr mit Gruppenzielen, vorgegebenen Zielen, identifizieren sich vielleicht auch mit der Führungsfigur, mit dem Leiter, der Leiterin, aber meistens sind es Männer. Und das wären so Warnsignale auch, wenn man beobachtet, dass das Gleichgewicht von Nehmen und Geben nicht mehr gegeben ist.
Manche fragwürdigen Lehrer kreieren zum Ausbau ihrer Vormachtstellung auch neuartige Begriffe.
Für zum Beispiel Manipulation und Indoktrination. Da ist so ein Begriff die Karma-Reinigung. Das ist ein Neologismus, der sich jetzt hier entwickelt hat, den ich aus dem Kontext in Nepal, aus diesem klassischen Kontext, so gar nicht kenne.
Karma-Reinigung kann zur Begründung fast aller Handlungen bemüht werden, wenn man will. Der Guru kann die Person beschimpfen oder erniedrigen oder Leistungen von ihr fordern. Alles vorgeblich für das gute Karma seiner Schülerin oder seines Schülers.
Dieser Begriff bezieht sich auf ein Konzept, dass Leute wirklich meinen, sie müssen sich Schaden zufügen lassen, weil irgendeine andere Person berechtigt wäre, ihr unter Anführungszeichen schlechtes Karma zu reinigen. Manchmal geht es über längere Zeiträume und kann sehr massive Auswirkungen haben auf die Betroffenen. Und es dauert, bis die dann Entscheidungen treffen, rauszugehen und sich zu distanzieren.
Ein anderes Konzept aus dem tibetischen Buddhismus heißt Guru-Yoga. Dabei wird der Lehrer übungsweise als erleuchtet angesehen und eigentlich der Schüler auch.
In der Praxis des Guru-Yogas, der zum Vajrayana gehört, geht es eigentlich darum, die eigene Buddha-Natur, man könnte auch sagen das Grundgute, das in jedem vorhanden ist, zur Reife zu bringen, indem man sich den eigenen Lehrer als erwacht vorstellt und sozusagen mit dem Grundguten des Lehrers verschmilzt, um dann in sich das hervorzubringen. Insgesamt ist der Guru-Yoga im Vajrayana eigentlich eine komplexe Sache,
sagt der buddhistische Mönch Tenzin Peljor. Er ist in der neu gegründeten Ethik-Arbeitsgruppe der Deutschen Buddhistischen Union aktiv. Er betreibt im Internet mehrere Blogs, die vor Machtmissbrauch in buddhistischen Gemeinschaften warnen, weil er selbst schon einmal schlechte Erfahrungen in einer Gruppe gemacht hat.
Also zu den Grenzüberschreitungen kommt es, weil man die Übung des Guru-Yoga nicht mehr als Übung sieht, sondern auf wörtlicher Ebene missversteht und eben dann den Lehrer überidealisiert, Fehler und Schattenseiten des Lehrers leugnet.
Solche Projektionen wirken sich auch auf die Dynamik in buddhistischen Gruppen aus.
Sodass in der Gruppe ein Tabu entsteht, diese Führungsperson überhaupt zu hinterfragen in ihrem Handeln. Und ein Punkt, der verhindert, dass Personen, die sich getrauen zu sprechen, über Missbrauch zu sprechen zum Beispiel, nicht gehört werden, beziehungsweise dass die dann als diejenigen, die eigenartig sind, die Probleme haben. Da gibt es dann mehrere Formulierungen, die gerne benutzt werden. Manchmal wird auch der Begriff Lung, heißt auf tibetisch Wind, alle psychischen Erkrankungen und psychosomatischen Erkrankungen werden so in das Konzept von Lung zugeordnet. Die haben Lung, heißt es dann manchmal, das haben mir auch Probanden schon beschrieben.
So können interne Kritiker als psychisch krank stigmatisiert werden. Manchen werde gesagt, das bildest du dir ein. Das gehe bis zur Verleumdung, sagt die Tibetologin Miriam Anders, die auch Psychologin ist. Sie rät Betroffenen dazu, sich Vertraute außerhalb der Gruppe zu suchen.
Was kann man noch tun? Genau hinsehen und Warnsignale, ethisches Fehlverhalten ernst nehmen und Eigenverantwortung übernehmen. Nicht die Personen, die einem Befehle geben oder den höchsten Lehrenden, den Obersten, dem die Verantwortung übergeben, sondern selber Verantwortung übernehmen und Konsequenzen ziehen.
Die buddhistischen Organisationen in Deutschland stehen wie die Kirchen vor einem neuen Kapitel. Sie müssen lernen, Unrecht von ihren Meistern und Gurus nicht als Einzelfälle abzutun. Dazu gehört auch, ein System zu ändern, anstatt die Verantwortung auf die Schülerinnen und Schüler abzuwälzen. Und der buddhistische Dachverband und seine Mitgliedsvereine müssen den Betroffenen zuhören. Miriam Anders wünscht sich ein Verbot sexueller Beziehungen zwischen Lehrenden und ihren erwachsenen Schülerinnen, ähnlich wie bei Psychotherapeuten und ihren Klienten, weil es hier Abhängigkeitsverhältnisse gäbe. Bislang fehle auch der Schutz von Whistleblowern, die Machtmissbrauch aufdecken könnten.